The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. Juli.
Ich bin sehr dankbar für die Frage. Schönen Dank für die Frage, ausdrücklich. Ich bin deshalb auch dankbar nochmal für die Frage.
Olaf Scholz gestern vor der Bundespressekonferenz. Der traditionelle Auftritt vor der Berliner Hauptstadtpresse kurz vor der Sommerpause und unser Kollege Thorsten Denkler aus dem Pioneer-Hauptstadt-Team eröffnete die fast zweistündige Fragerunde mit einem echten Gute-Laune-Input für Olaf Scholz.
Herr Scholz, viele in der SPD und viele Menschen fragen sich gerade, ob Sie der richtige Kandidat für die Bundestagswahl 2025 sind. Wollen Sie möglicherweise dem Vorbild von Herrn Biden folgen oder wollen Sie genauso sicher sozusagen in die Wahl gehen, wie Herr Biden vor einigen Wochen noch deutlich gemacht hat?
Danke für die überaus nette und freundliche Frage. Nein, die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Aber dafür müsste es ja langsam mal in den Umfragen hochgehen, oder?
Umfrageergebnisse, die nicht gut sind ein Ansporn, bessere Umfrageergebnisse erreichen zu wollen. Und deshalb ist für mich ganz klar, wir müssen durch Taten überzeugen, durch das, was wir machen und was wir gemacht haben und durch Klarheit.
Tja, und mit der Klarheit ist das bei Olaf Scholz so eine Sache.
Klarheit.
Während der Pressekonferenz gab es immer wieder das für Scholz übliche, kunterbunte Polit-allerlei aus vorgefertigten Sprachstanzen.
Wir brauchen mehr Schutz durch eine ausreichend ausgerüstete Bundeswehr und eine gut aufgestellte NATO. Das Wichtigste ist, dass wir dafür sorgen, dass Deutschland technologisch vorne dran bleibt. Wir müssen immer für ein konstant hohes Beschäftigungsniveau in Deutschland sorgen. Ich glaube, dass es richtig war, eine Regierung zu bilden, die sich darum kümmert, die Zukunft Deutschlands in Angriff zu nehmen. Und
der Scholzomat hat wieder mal gezeigt, dass er durchaus alle Fragen aus den unterschiedlichsten Politgewerken irgendwie mit einem Gemisch aus Detailkenntnis und belanglosem rhetorischen Füllmaterial beantwortet bekommt. Und wenn keiner fragt, dann fragt er sich halt selbst.
Dürfen wir uns aussuchen, wer nach Deutschland kommt? Die Antwort lautet ja.
Damit sind wir dann auch beim Thema Migrationspolitik. Da war Scholz zuweilen recht deutlich in den Ansagen, frei nach dem Motto:
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Die Regierung arbeite weiterhin im Hintergrund an Abschiebungen nach Afghanistan. Man hat
diese Aufgabe angepackt und werden damit auch nicht wieder aufhören und werden deshalb auch konstant bessere Ergebnisse erzielen. Das ist auch notwendig für unser Land und dazu bekenne ich mich.
Ähnlich klar zeigt er sich bei einer Frage zum Umgang mit israelischen Waren. Hier gab es in der letzten Zeit immer lauter werdende Forderungen nach einem Boykott wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen.
Eine von mir geführte Regierung wird keinen Boykott von Gütern, Dienstleistungen und Waren aus Israel unterstützen. Ehrlicherweise finde ich solche Forderungen auch eklig.
Von dort dann zu den aktuellen Entwicklungen in den USA. Kamala Harris kennt er natürlich auch.
Ich habe mich, wie Sie zu Recht erwähnen, mehrfach mit Frau Harris getroffen, auch mit ihr sehr ausführlich gesprochen. Die weiß, was sie will und was sie kann.
Amüsant wurde es dann nochmal im Saal, als Olaf Scholz sich über Social Media ausließ.
Aber eins brauchen wir als Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen einfach das, was wir schon immer konnten, wenn jemand Tünkram erzählt, auch weiter können. Wir müssen sagen, das ist Tünkram. Hey Lücht, das ist Quatsch. Das kann man doch nicht einfach. Das müssen wir können. Jeden Tag steht man unter Leuten, die erzählen waren und man denkt, was hat der heute Morgen gegessen? Also das ist ehrlicherweise auch im Internet so. Und das werden wir nicht abstellen können. Da müssen wir so eine innere Robustheit entwickeln, zu sagen, lass die reden, alles Quatsch.
Das war vielleicht der einzige Moment, wo Scholz mal kurz Olaf war, der Hamburger Jung. Hier ist er kurz aus der Rolle gefallen in diesem Sommertheater. Das Publikum, die Kollegen der Hauptstadtpresse werden gestern nicht zufrieden aus dem Saal gegangen sein, denn der Hauptdarsteller des Ein-Personen-Stücks hat sein Programm lediglich routiniert abgespult. Man darf fast schon froh sein, dass es erst im kommenden Jahr wieder auf dem Spielplan steht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Cyber-Experte Holger Behrens spricht mit meinem Kollegen Stefan Lischka über Cyberkriminalität und warum verstärkt kleine Unternehmen zum Opfer werden.
Ein Verbrecher, sage ich es einfach mal so, nimmt den einfachsten Weg. Wenn Sie ein Sicherheitsschloss an der Tür haben und Ihr Nachbar hat keins, dann geht er eben halt zum Nachbarn und bricht dort ein.
Anne Schwedt hat neue Zahlen von Ford. Wir begrüßen ein neues Projekt, das Handwerksberufe wiederbelebt und junge Menschen bei ihrer Berufswahl unterstützt. Außerdem staunen wir über einen Schwimmer, der seine Olympiateilnahme bereits seit seinem 13. Lebensjahr manifestiert hat. Deutschland bekommt einen Chief Security Officer. Den Job gibt es auch in Konzernen, klingt ein bisschen nach A-Team. Tatsächlich ist es auch eine Aufgabe, bei der man böse Buben abwehrt, aber in diesem Falle im digitalen Raum. Der Chief Security Officer soll Cyberattacken aus Russland abwehren, das berichtet die Bild-Zeitung. Die Regierung bringt gerade ein neues Gesetz auf den Weg, damit die Wirtschaft in sensiblen Bereichen, aber auch die kritische Infrastruktur im Verkehr, in der Wasserversorgung, in der Medizin, in den Ministerien besser geschützt werden vor Angriffen über das Internet. Wie funktioniert Cyberkriminalität? Weiß man, welche Menschen dahinter stecken? Mein Podcast-Kollege Stefan Lischka spricht dazu mit Holger Behrens vom BSKI, dem Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastruktur.
Einen schönen guten Morgen, Holger Behrens.
Guten Morgen.
Herr Behrens, moderne Cyberkriminelle wollen nicht mehr in das Netzwerk des Pentagons eindringen oder in die Zentralen großer Konzerne wichtige Daten dort rausholen. Europol warnt jetzt davor, dass vor allem kleine Unternehmen und auch Privatpersonen immer mehr attackiert werden. Wie kommt es dazu?
Das ist relativ einfach zu erklären. Der einfachste Weg wird genommen, um tatsächlich Cyberattacken fahren zu können. Die kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch wir Verbraucher, haben nicht die Firewalls, haben nicht ein Informationssicherheitsmanagementsystem, haben nicht die Ressourcen, tatsächlich sich sicher im Bereich IT oder auch Informationssicherheit aufzustellen. Die großen Konzerne wie die kritischen Infrastrukturen ebenfalls sind ja schon seit längerem verpflichtet, per Gesetz sich sicher aufzustellen. Und ein Angreifer, ein Verbrecher, sage ich es einfach mal so, nimmt den einfachsten Weg. Wenn Sie ein Sicherheitsschloss an der Tür haben und Ihr Nachbar hat keins, dann geht er eben halt zum Nachbarn und bricht dort ein.
Was sind das genau für Cyberangriffe, die auf eine kleine Firma gefahren werden? Wie wird da Geld verdient?
Wir müssen unterscheiden. Gehen wir mal erstmal auf die Unternehmen als solches. Da sind Ransom-Angriffe sehr verbreitet. Das bedeutet, dass sich Angreifer eine Schwachstelle im System suchen, die Daten verschlüsseln und dann eben halt das Unternehmen erpressen und sagen, hier, du bezahlst die Summe XY, ja, dann kriegst du deine Daten wieder zurück und darfst weiterarbeiten. Also das ist einer der beliebtesten Methoden und das ist mittlerweile auch sehr, sehr einfach, weil es gibt Cybercrime as a Service. Wenn ich ins Darknet gehe, dann kann ich mir diese Dienstleistungen zusammenklicken und im Erfolgsfall zahle ich Provision. Und das ist ein Geschäftsmodell mittlerweile, sodass fast jeder eigentlich solche Ransom-Angriffe fahren kann.
Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie gut vorbereitet ist der deutsche Mittelstand auf Cyberangriffe? Wird das immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
Leider ja, aus meiner Erfahrung. Vielleicht, ich muss ein klein wenig ausholen. Wir haben ja mittlerweile die sogenannte NIS-2-Richtlinie, die wir ja ins deutsche Recht umsetzen müssen. Da geht es um IT-Sicherheit. Also die EU hat eine Richtlinie erlassen, Deutschland, aber auch die anderen Mitgliedstaaten, muss sie umsetzen. Heute ist der Regierungsentwurf gekommen des neuen Gesetzes. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass wir hier schon Unternehmen im Scope haben, im Anwendungsbereich haben, ab 50 Mitarbeiter, die in einem der geschützten Sektoren tätig sind oder in der Lieferkette sind. Das bedeutet, wir haben mittlerweile ein IT-Sicherheits- bzw. Informationssicherheitsgesetz demnächst, es muss in Kraft treten, das tatsächlich bis zu 30.000, 40.000 kleine mittelständische Unternehmen in den Anwendungsbereich bringen, sodass diese Unternehmen gesetzlich verpflichtet sind, Sicherheitsmaßnahmen aufzusetzen im Bereich Cyber, im Bereich IT, im Bereich Informationssicherheit. Das ist ein großer Schritt nach vorne, weil ohne Gesetz und ohne Verpflichtung werden sehr, sehr viele es nicht tun. Ganz einfach. Mhm.
Und die politische Komponente. Man hört immer wieder, dass zum Beispiel der Kreml Cyberattacken gegen den Westen fährt. Politiker werden ausspioniert, Infrastruktur wird sabotiert. Sind die Hacker dahinter eigentlich die gleichen, die auch Unternehmen erpressen? Oder ist das ein anderer Berufszweig? Das sind dann auch andere Leute?
Es gibt eine Schnittmenge zwischen den wirklichen originären Kriminellen, ja, die mit Staaten auch gar nicht zusammenarbeiten. Im Gegenteil, da sogar auch Richtung Staaten, auch Schurkenstaaten in Anführungszeichen schießen. Aber es gibt auch sehr viel große kriminelle Gruppen, die tatsächlich finanziert werden von diesen Schurkenstaaten. Ne? Das ist Nordkorea, ich kann es ja sagen, Nordkorea, Russland, China, Richtung Desinformation, Richtung Informationen, was die NATO anbelangt, Truppenbewegungen abgreifen wollen. Das geht sogar Richtung tatsächlich der Energieversorger, der entsprechenden kritischen Infrastrukturen, dass die durchaus im Scope sind. Ja, wenn es denn, ne, ich spreche immer davon einer hybriden Kriegsführung, wenn es denn tatsächlich jemand auf den Knopf drückt.
Weiß man denn, wer diese Leute sind, die diese Aufträge dann ausfüllen? Kennt man die Hacker und die Hackergruppen und Cybercrime-Gruppen?
Teilweise kennt man tatsächlich die Hacker, ja, die man auch zurückverfolgen kann, die sogar auch per Namen bekannt sind, die allerdings, Beispiel wieder Russland, zum Beispiel in Russland leben und an die kommt man nicht ran. Also die werden ja auch abgeschirmt von den entsprechenden Staaten. Wir kommen nicht ran an diese Leute.
Wie läuft das genau ab? Bekommen die Hacker zum Beispiel irgendwo einen geheimen Raum dann in Moskau gestellt mit neuester Technik und fangen dann an, im Auftrag des Kremls, tja, deutsche Ministerien zu hacken? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weiß man was darüber?
Es gibt beides, ne? Also so genau weiß man es natürlich nicht. Aber es gibt durchaus, nennen wir die ruhig Hacker, die wirklich sehr, sehr gutes eigenes Equipment haben. Aber es gibt natürlich auch die staatlich gelenkten, die tatsächlich dann auch das Equipment und aber auch alles, was mit Intelligenz zu tun hat, also mit Intelligence, also mit Spionage im weitesten Sinne versorgt werden. Sowohl technisch als auch organisatorisch, als auch von den Informationen her. Wer ist das sinnvolle Ziel? Na, also es gibt beides.
Am vergangenen Wochenende gab es einen weltweiten IT-Ausfall, der vor allem eines gezeigt hat. Große Teile der digitalen Infrastruktur sind quasi fast in der Hand von Monopolen. Es gibt sehr wenige Anbieter, die für große Teile in der westlichen Welt oder weltweit wichtige Funktionen ausführen. Das war jetzt in dem Sinne kein Cybercrime, was da passiert ist, aber eigentlich ist es doch auch alarmierend, denn das bedeutet natürlich auch für Kriminelle ein leichteres Spiel, wenn es so wenige Anbieter gibt.
Es ist definitiv ein Weckruf. Ich nenne das jetzt einfach mal einen Weckruf, dass man sieht, wir haben nicht nur Cybercrime-Bedrohung, sondern wir haben auch eine Bedrohung, das dem gesamten System inhärent ist. Bedeutet, dass, wie Sie es ja auch schon gerade gesagt haben, wir tatsächlich von einigen wenigen großen IT-Konzernen, Microsoft, Google und wie sie alle heißen, abhängig sind. Und gerade dieser Update-Fehler im Bereich CrowdStrike zeigt, wie empfindlich alle Systeme weltweit sind, weil es nur ein paar Anbieter gibt, auf die ich zurückgreife. Und das ist ein Riesenproblem. Das kann man vergleichen wie zum Beispiel mit der Abhängigkeit im Gas Richtung Russland. Man kann es vergleichen mit der Abhängigkeit Richtung China, was Solar- und Elektromobilität anbelangt. Wir sind da, und Windkraft, wir sind da sehr, sehr abhängig von wirklichen Konzernen. Aber es gibt tatsächlich Alternativen. Wir haben es einfach unterlassen hier in Europa, aber auch in Deutschland, in diesem Bereich voranzugehen. Wir haben uns auf Microsoft verlassen, auf große Konzerne verlassen, statt eigene Lösungen zu bauen, eigene Betriebssysteme aufzusetzen, die innerhalb unserer Community, innerhalb unseres Europas funktionieren. Das haben wir verpasst. Wir haben so viel Forschung, so viel Innovation aus der Hand gegeben. Und das fällt uns jetzt auf die Füße.
Und ein IT-Experte mit dem Schwerpunkt Abwehr von Cybercrime, das ist der Job der Stunde dann.
Ja, aber nur da haben wir viel zu wenige von.
Warum?
Ne? Auch hier haben wir ja Fachkräftemangel. Ne? Genau hier kommt das ja genauso. Ne? Und ich glaube, wir können auch nicht auf KI setzen. Also erstmal künstliche Intelligenz als solches gibt es nicht. Es gibt Algorithmen, das ist klar, maschinelles Lernen. Aber wir brauchen immer noch den Menschen, der das erkennt. Ja, also natürlich können diese Algorithmen sehr, sehr schnell und viel, viel schneller als ein Mensch Anomalien erkennen. Aber die Reaktion, die brauchen wir am Ende immer noch über den Menschen. Und bis eine KI diese Spezialisten tatsächlich ersetzen kann und ob sie es überhaupt kann, wage ich zu bezweifeln.
Das sagt Holger Behrens vom Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastruktur. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Kein Thema.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger auf die neu veröffentlichten Zahlen des US-amerikanischen Autoherstellers Ford. Meine Kollegin an der Wall Street weiß mehr darüber. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Ford leidet auch sehr stark unter der gefallenen Nachfrage nach E-Autos. Da gab es einen massiven Verlust, während es bei den Verbrennermodellen schwarze Zahlen unterm Strich gab. Konzernweit führte das zu einem Gewinnminus von 9%. Der Umsatz legte um 6% aber zu. Analysten hatten aber auch da bessere Ergebnisse erwartet. Fürs gesamte Jahr rechnet Ford mit einem operativen Verlust im E-Auto-Geschäft von bis zu 5,5 Milliarden Dollar. Ford hatte zuletzt auch die Markteinführung seines neuen Elektro-Crossovers verschoben. Außerdem soll das Werk in Kanada, das eigentlich für den Bau der Fahrzeuge vorgesehen war, jetzt für Benziner genutzt werden. Von Ford hieß es, die nächste Generation an E-Autos solle erst dann auf den Markt kommen, wenn damit Geld zu verdienen sei. Die Ford-Aktie verlor nachbörslich um fast 11%.
Und dann, Anne, hat ja auch der Telekommunikationskonzern AT&T einen Blick in die Bücher gewährt. Wie sehen da die Zahlen aus?
Die sahen eigentlich echt gut aus vergleichsweise. Neue Angebote mit unbegrenztem Datenvolumen haben fast doppelt so viele Nutzer angelockt als erwartet. Die Zahl der Vertragskunden konnte auf fast 420.000 gesteigert werden. Analysten hatten nur mit 285.000 gerechnet. AT&T ist ja auch günstiger als Konkurrenten wie zum Beispiel Verizon und T-Mobile. Deshalb gab es da auch kaum einen Kundenschwund. Die Abwanderungsrate lag nur bei 0,7%. Trotzdem hat auch AT&T damit zu kämpfen, dass die Kunden immer länger darauf warten, auf ein neues Handymodell abzugraden. Deshalb stand insgesamt ein Umsatz minus von 8%. Trotzdem waren die Anleger echt happy mit den Zahlen. Die AT&T-Aktie konnte um 5,2% zulegen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich viele junge Menschen nach der Schule oft überfordert fühlen. Kaum verlassen sie das Schulsystem, stehen sie plötzlich auf ganz unbekanntem Terrain. Sie werden buchstäblich von all den verschiedenen Karrieremöglichkeiten, den ganzen Studiengängen oder Ausbildungen erschlagen. Das alles kann natürlich beängstigend sein. Denn nicht jeder hat sich zu dem Zeitpunkt bereits mit den ganz großen Fragen beschäftigen können. Solche wie, welche Richtung möchte ich einschlagen? Worin bin ich denn gut? Was macht mir Spaß und ist ein Studium eigentlich das Richtige für mich? In einem Beitrag der Hessenschau berichten Jugendliche von ihren Unsicherheiten.
Ich bin hierher gekommen aus Ahnungslosigkeit und Verzweiflung.
Nach dem Abitur stehen mir irgendwie alle Türen offen. Ich habe mich aber noch nicht bereit gefühlt.
Ich weiß gerade gar nicht, wo es beruflich hingeht. Ich weiß nicht, wo es mit mir hingeht, wo mein Platz ist. Und ich glaube, das haben voll viele so ab 20 erstmal oder wenn man aus der Schule kommt.
Doch genau hier setzt die Handwerkskammer Lübeck mit einem neuen Pilotprojekt an, das am 1. Juli gestartet ist, und zwar dem Freiwilligen Handwerksjahr. Ein ganzes Jahr lang können junge Menschen 4 Ausbildungsberufe kennenlernen und alle 3 Monate in verschiedenen Handwerksbetrieben rotieren. Vergütet werden sie dabei schon mit 450 Euro im Monat und bekommen die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Als Friseur, Maler oder Tischler, man selbst hat die Wahl. Tja, und vielleicht finden Jugendliche ja tatsächlich auf diesem Wege ihre Berufung und die Betriebe bekommen Unterstützung. Das ist doch mal ein echtes Win-Win.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich auch die größten Träume bewahrheiten können. Das ist zumindest der Fall bei Melvin Imudu. Der heute 25-Jährige lernte schon früh das Schwimmen lieben und war bereits mit 13 Jahren fest entschlossen, eines Tages möchte er bei Olympia schwimmen.
Melvin Imudu, 13 Jahre jung, 6. Klasse und du giltst als eines der größten Schwimmtalente hier in Schwedt. Was sind deine Spezialdisziplinen?
Also meine Spezialdisziplin ist 100 Brust. Schon mich auch sehr gerne, ja.
In einem alten RBB-Beitrag spricht der junge Melvin von seinem großen Traum.
Und hast du schon Ziele, was du mal später vielleicht erreichen willst in deinem Sport?
Ja, also ich würde auch gerne mal bei den Olympischen Spielen mitschwimmen.
Tja, und nun? 11 Jahre, zahlreiche Titel als deutscher Meister und den Titelgewinn bei den Europameisterschaften. Später ist es endlich soweit. Für ihn geht es dieses Jahr nach Paris, wo er sich bei den Olympischen Spielen beweisen kann.
Ja, ich würde sagen, hat geklappt.
Das ist er heute.
Ich denke, mein 13-jähriges Ich wäre auf jeden Fall sehr stolz. Ich denke, mein 13-jähriges Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schwer ist, das letztendlich zu erreichen. Aber ja, es war, wie gesagt, schon immer mein Ziel.
Erwachsen und glücklich über seinen wahr gewordenen Kindheitstraum. Melvin gilt als der große Hoffnungsträger bei den Olympischen Spielen dieses Jahr. Das sieht auch sein Trainer Jörg Hoffmann so, der frühere Weltrekordhalter im 1500 Meter Freistil. Melvin Imudu hat entsprechend auch hohe Ansprüche an sich.
Dieses Sprichwort, dabei sein ist alles, ist immer für, weiß ich nicht, hört sich immer ein bisschen lasch an, finde ich. Man möchte sein Bestes geben und ich will da natürlich auch so weit wie möglich kommen. Hoffentlich ins Finale, wir werden es sehen.
Da sagen wir doch Glückwunsch und wir drücken die Daumen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns morgen früh hier wieder. Same time, same place. One look, twice so. People, the way she looks at me. Held up, let down. She sings me seven melodies. Hair whip, tight lip. Lies. Don't you tell me no truths, they're just all of your lies. Don't you tell me no truths, I want all of your lies. Oh, well, well, so give me all of your lies. 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 Do the rumbling sweet. Tell me no truth, I want all of your lies.